Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Schweigeminute in Graz. Am Tag nach dem Amoklauf an einer Schule gedenken die Menschen um 10 Uhr morgens der Todesopfer. Österreich hält inne und trauert. Gestern Vormittag zur selben Uhrzeit war der Notruf bei der Polizei in Graz eingegangen. Ein ehemaliger Schüler schoss um sich. 9 Jugendliche im Alter zwischen 14 bis 17 Jahren sowie eine Lehrerin wurden getötet. Danach nahm der 21-jährige Täter sich das Leben. Sein Motiv ist weiter unklar. Die Regierung hat eine 3-tägige Staatstrauer ausgerufen.
Gemeinsame Trauer am Tag nach dem Amoklauf. Am Grazer Gymnasium sind auch heute 40 Personen vom Kriseninterventionsteam im Einsatz. Viele Schülerinnen und Schüler stehen immer noch unter Schock.
Wir wollen einfach nur zusammen trauern und versuchen, das alles zu begreifen, was passiert ist.
Am Nachmittag kommt der Bundespräsident auf den Grazer Hauptplatz, bringt eine Kerze, gedenkt der 10 Todesopfer und stellt die alles entscheidende Frage.
Wie können wir die Wahrscheinlichkeit solcher Morde in Zukunft verhindern?
Hier soll der 21-jährige Täter gewohnt haben, laut Nachbarn ein unauffälliger junger Mann. Bei einer Hausdurchsuchung wird eine nicht funktionsfähige Rohrbombe gefunden. Dass der Täter mit 2 legalen Waffen geschossen haben soll, heizt die Diskussion um das vergleichsweise laxe Waffenrecht in Österreich an. Waffen der Kategorie C, Gewehre, die händisch nachgeladen werden müssen, kann hier in einem Wiener Waffengeschäft jeder Erwachsene kaufen. Es braucht dafür nur einen Ausweis.
Vom Tödlichkeitsaspekt her sind die sogar schlimmer als eine Pistole.
Der Täter hatte sogar eine Waffenbesitzkarte, für die man ein aufwendiges Prozedere durchlaufen muss. Während die Polizei immer noch nach dem Motiv des Täters sucht, steht Graz zusammen und versucht, mit der Tragödie umzugehen.
In Österreich sind 1,5 Millionen Waffen im Privatbesitz. Das ist im europäischen Vergleich viel. In Deutschland etwa ist es weitaus schwieriger, an Waffen zu kommen. Nach dem Amoklauf fordern nun erste österreichische Politiker, das Waffenrecht zu verschärfen.
Das polnische Parlament hat Ministerpräsident Tusk das Vertrauen ausgesprochen. Nach dem Sieg des Rechtspopulisten Nawrocki bei der Präsidentenwahl wollte Tusk mit der Abstimmung sicherstellen, dass sein Mitte-Links-Bündnis weiter geschlossen hinter ihm steht. Es wird erwartet, dass Nawrocki Gesetzesvorhaben von Tusks proeuropäischer Regierung mit seinem Veto blockiert.
Donald Tusk zeigt sich am Ende dann doch erleichtert, auch wenn niemand wirklich damit gerechnet hatte, dass er die Vertrauensabstimmung heute verlieren wird. Eine deutliche Mehrheit der Abgeordneten spricht ihm das Vertrauen aus. Ich habe diese Abstimmung aus offensichtlichen Gründen als Vertrauensvotum bezeichnet. Es gab eine verständliche Aufregung, Spekulationen darüber, ob die Regierung überleben oder ich gestürzt werden würde. In seiner Regierungserklärung am Morgen will Tusk ein Zeichen der Stärke setzen, denn die Präsidentschaftswahl vor 1,5 Wochen war auch eine Abstimmung gegen ihn. Sein Parteifreund und Wunschkandidat Rafał Trzaskowski hatte knapp verloren. Man kann die Augen nicht vor der Realität verschließen. Diese Herausforderungen sind größer, als wir erwartet haben. Es gibt zwar kein Erdbeben im Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen, aber lassen Sie uns das Kind beim Namen nennen. Wir stehen vor 2,5 Jahren sehr harter, ernsthafter Arbeit unter Bedingungen, die sich nicht zum Besseren wenden werden. Denn der künftige Präsident Nawrocki, der zum Lager der rechtspopulistischen Peace gehört, wird Tusks Regierung wohl noch stärker blockieren als der noch amtierende Andrzej Duda. Nawrocki hatte bereits Widerstand gegen Tusk angekündigt. Karol Nawrocki wird definitiv ein entschiedenerer Präsident sein als Duda. Meiner Meinung nach konnten Duda und Tusk irgendwie miteinander auskommen. Duda gab Tusk sogar in mehrfacher Hinsicht nach. Mit Nawrocki dürfte das wohl vorbei sein.
Die Vertrauensfrage hat Donald Tusk heute zwar gewonnen, aber sein Grundproblem bleibt. Ein neuer Präsident Karol Nawrocki, der zum Lager der rechtspopulistischen Peace gehört und der alle wichtigen Reformvorhaben blockieren will. Sein Ziel: die Regierung so weit zu schwächen, dass die Peace bei der nächsten Parlamentswahl wieder an die Macht kommt.
Vor gut einer Woche hatten sich Moskau und Kiew auf einen Austausch von Kriegsgefangenen und gefallenen Soldaten geeinigt. Dann folgten tagelanger Streit und Verzögerungen. Nun hat Russland der Ukraine die sterblichen Überreste von mehr als 1200 Soldaten übergeben. Das teilte die ukrainische Koordinierungsstelle mit. Kiew übergab im Gegenzug 27 tote russische Soldaten. Die Bedrohung durch Russland ist auch in Dänemark zu spüren. Deshalb will das Land seine Streitkräfte stärken und nun auch Frauen zum Wehrdienst verpflichten. Bisher dienten sie freiwillig im dänischen Militär. Das Parlament in Kopenhagen verabschiedete heute einstimmig die Wehrpflicht für Frauen. Vom kommenden Jahr an sollen dann dieselben Bedingungen wie für Männer gelten. Gibt es nicht genügend Freiwillige, können Frauen eingezogen werden.
Sie üben bereits gemeinsam. Frauen und Männer sind hier im dänischen Westjütland schon zusammen in der Grundausbildung. Victoria hatte sich freiwillig gemeldet. Doch nun soll der Dienst an der Waffe in Dänemark auch für Frauen zur Pflicht werden.
Ich finde es sehr gut, dass Frauen hier die gleiche Möglichkeit bekommen wie Männer. Und ich denke, das wird viele motivieren, sich für diesen Beruf zu entscheiden.
Bislang sind rund ein Viertel der Wehrdienstleistenden Frauen auf freiwilliger Basis. Mit der Wehrpflicht für beide Geschlechter sollen es nun deutlich mehr werden. 7.500 Männer und Frauen will Dänemark künftig pro Jahr einziehen, denn die Sicherheitslage in Europa habe sich grundsätzlich geändert. Wir leben in einer sehr veränderten Welt. Deshalb müssen wir unsere Verteidigung in Europa umfassend verstärken. Dabei spielen auch Dänemarks Wehrpflichtige eine zentrale Rolle. Derzeit hat Dänemark rund 24.000 aktive Soldatinnen und Soldaten. Das neue Wehrpflichtmodell soll für Nachwuchs sorgen, auch für internationale Aufgaben. Wir müssen in Dänemark auch bereit sein zu helfen, auch wenn es zu einem Angriff in einem anderen europäischen Land, zum Beispiel im Baltikum, kommt. Nach Norwegen und Schweden ist Dänemark das dritte Land in Europa, das die Wehrpflicht auch für Frauen einführt.
Im Handelskonflikt zwischen den USA und China gibt es eine erste Einigung. Laut US-Präsident Trump werden die USA künftig Zölle in Höhe von 55% auf chinesische Importe erheben. Umgekehrt lege China seinen Zollsatz für US-Waren auf 10% fest. Außerdem wolle China wieder Magnete und seltene Erden in die USA liefern. Im Gegenzug dürften junge Chinesen wieder an US-Universitäten studieren, so Trump. Im Gazastreifen versuchen die Menschen jeden Tag irgendwie an Lebensmittel zu kommen. Immer wieder gibt es dabei Zwischenfälle nahe der Verteilzentren. Nach palästinensischen Angaben sind dabei erneut mehr als 28 Menschen durch Schüsse der israelischen Armee ums Leben gekommen. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.
Das Schifa-Krankenhaus in Gazastadt. Zahlreiche Verletzte werden am Morgen eingeliefert. Sie hatten versucht, etwas von den knappen Hilfslieferungen bei einem der wenigen Verteilzentren abzubekommen. Gestern Abend um 8 Uhr sind wir dorthin, um Mehl zu holen. Die Armee hat uns in das Gebiet reingelassen, wo die Hilfe verteilt wird. Plötzlich haben sie auf uns mit Drohnen und Panzern geschossen, Blendgranaten gefeuert. Die israelische Armee sagt, über Schüsse tagsüber habe man keine Informationen. In der Nacht hätten Soldaten Warnschüsse auf Verdächtige abgegeben, die eine Bedrohung für die Truppen dargestellt hätten. Dieser junge Mann wurde verletzt, berichtet sein Vater. Er wollte nur Mehl für seine Frau und seine Kinder holen, damit sie etwas zu essen haben. Und dann wird einfach auf diese jungen Männer geschossen. Das sind Todesfallen, das kann so nicht weitergehen. Die Vereinten Nationen müssen wieder Hilfe verteilen, so funktioniert das nicht. Die Menschen sterben. Seit 2 Wochen geben Angestellte einer amerikanischen Sicherheitsfirma an Verteilstellen im Süden und Zentrum begrenzt Hilfsgüter aus. Verantwortlich ist eine umstrittene private Organisation, die von den USA und Israel unterstützt wird. Immer wieder kommt es zu Chaos, fast täglich fallen Schüsse. Mehr als 160 Menschen wurden seitdem im Umkreis der 4 Verteilzentren laut palästinensischen Angaben getötet. Augenzeugen berichteten zuletzt auch von Schüssen durch lokale Milizen. Und die verzweifelte Lage kann sich für die Menschen noch weiter verschlimmern. Auch die Hamas hat ein Interesse daran, die amerikanisch-israelischen Verteilzentren zu sabotieren. Und der israelische Premierminister Netanyahu hat eingeräumt, dass Israel palästinensische Clans im Gazastreifen beauftragt hat, die sich gegen die Hamas stellen. Beobachter warnen davor, dass das einen Bürgerkrieg befeuern kann.
Ein Laubwald in Süddeutschland, der liefert Holz, ist Lebensraum für Tiere und Pflanzen und Erholungsort für Menschen. Aber die deutschen Wälder sind schwer krank. Klimakrise mit Hitze und Trockenheit, Umweltverschmutzung und Schädlinge zerstören immer mehr Bäume. Das zeigt auch der Waldzustandsbericht 2024.
So sieht eine gesunde Buche aus und so eine kranke. Erkennbar daran, dass sie wenige Blätter hat. Die sogenannte Kronenverlichtung. Der deutsche Wald steht unter Dauerstress. Der Zustand ist besorgniserregend, sagt der neue Landwirtschaftsminister.
Der Wald leidet immer noch unter den Trockenjahren zwischen 2018 und 2022. Hat sich da noch nichts erholt.
Hier Bilder aus dem Harz von vor 2 Jahren. Der Wald erholt sich aber schon seit Jahrzehnten nicht mehr. 1984 war noch fast jeder zweite Baum gesund. Heute nur noch jeder fünfte. Die 4 häufigsten Baumarten sind Fichte, Kiefer, Buche und Eiche. Der Fichte geht es noch am besten, 21% sind hier gesund. Bei der Kiefer sind es 20%, bei der Buche 18. Das Schlusslicht bildet die Eiche mit 16%. Hitze, Trockenheit, Pilze und Käfer setzen den Wäldern zu. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz fordert viel mehr Anstrengungen.
Wir können den Wäldern konkret helfen, indem wir weniger Einschläge in alten Laubwäldern machen. Das heißt, dafür sorgen, dass das Kronendach geschlossen bleibt, dass die Wälder feucht bleiben und indem wir die Nadelforsten so rasch wie möglich in Laubmischwälder umwandeln.
Der Wald ist außergewöhnlich wichtig für Menschen, Tiere und Pflanzen. Da sind sich alle einig.
Er war einer der Gründer der legendären Surferband Beach Boys, Brian Wilson. Nun ist der Sänger im Alter von 82 Jahren gestorben, wie seine Familie mitteilte. Brian Wilson war der älteste von 3 Brüdern, die den Kern der Anfang der 1960er gegründeten Band bildeten. Er komponierte, sang, spielte Bass und Keyboard. Mit Hits wie Good Vibrations, Surfing USA und California Girls wurden die Beach Boys weltberühmt. Ihr Album Pet Sounds gilt vielen als bestes Popalbum des 20. Jahrhunderts. Und ein weiterer Künstler ist gestorben. Vor allem seine Nagelbilder machten den Maler und Objektkünstler Günther Uecker weltweit bekannt. Im Alter von 95 Jahren starb er gestern in seiner Wahlheimat Düsseldorf. Aufgewachsen in Mecklenburg-Vorpommern fand der gelernte Handwerker nach dem Krieg seinen eigenen Weg in die künstlerische Avantgarde und wurde zu einem ihrer renommiertesten deutschen Vertreter.
Er schlug Nägel ein, sowie andere Striche ziehen, und damit schuf er unverwechselbare Bilder. Günther Uecker war ein Star der Kunstwelt. Seine Werke sind rund um den Globus zu sehen, erzielen bei Auktionen schon mal Preise in Millionenhöhe. Ähnlich viele Nägel dürfte er verbraucht haben.
Das ist ja hier ein verlängerter Bleistift, wie man zeichnet. Nur ist das plastisch zu sehen, nicht? Es ist eine plastische Notation, die, wenn das Licht einfällt, auch das Licht modelliert, sodass der Tagesablauf wirklich wie eine Sonnenuhr empfunden werden kann und man den kosmischen Zusammenhang auch begreift.
Seine Kunstwerke hängen auch im Berliner Reichstagsgebäude, im von ihm gestalteten Andachtsraum. Die meterhohen Nagelreliefs sind Zeugnisse seiner kreativen Kraft. Seit 1955 war Düsseldorf sein Lebensmittelpunkt. Günther Uecker war ein außergewöhnlicher Künstler. Für ihn waren Nagelfelder auch tagebuchähnliche Seelenlandschaften, die er Empfindungswerte aus der Zeit nannte.
Alles, was in meiner Umgebung war, habe ich immer verarbeitet. Wie man als Kind so Töpfe geschlagen hat, nicht? Oder bei Umzügen oder irgendwo im Atelier standen und so, ah, das kombinierst du mit dem. Nicht? Das ist einfach nur Randal.
Seiner mecklenburgischen Heimat blieb er immer treu. Noch im hohen Alter gestaltete er 4 große blaue Glasfenster für den Schweriner Dom, die im vergangenen Jahr eingeweiht wurden.
In diesen Tagen hält bei uns der Sommereinzug und der bringt heute Abend ein besonderes Naturschauspiel. Ab etwa 23 Uhr ist der sogenannte Erdbeermond am Himmel zu sehen. Ein großer, rot gefärbter Juni-Vollmond. Seine Bahn verläuft in diesem Jahr so flach wie seit 18 Jahren nicht. Ob Sie freie Sicht auf den Erdbeermond haben? Dazu nun unsere Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 12. Juni.
Eine umfangreiche Hochdruckzone hält fast alle Wolken fern und zusammen mit der Sonne lässt heiße Luft aus Nordafrika die Temperatur kräftig steigen. Heute Nacht leuchten der volle Mond und die Sterne von einem fast wolkenlosen Himmel und morgen gibt's meist strahlenden Sonnenschein. Hier und da ziehen auch mal ein paar lockere Quell- oder dünne Schleierwolken vorüber. Im Südwesten heute Nacht bis 16, im Erzgebirge dagegen nahe 0 Grad. An der Ostsee morgen bei Seewind noch unter 20, an Rhein, Mosel und Saar schon über 30 Grad. Auch Freitag meist sonnig, da es immer schwüler wird, sind Richtung Westen teilweise heftige Hitzegewitter möglich, die Samstag lokal auch Unwetterpotenzial haben. Während es in der Osthälfte noch sonnig und trocken bleibt. Sonntag können sich auch dort unwetterartige Gewitter entwickeln.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Helge Fuß den baden-württembergischen Finanzminister Daniel Bayers, wer am Ende die Zeche für die Investitionspläne der Bundesregierung zahlt. Und wir berichten, warum sich viele Muslime in Deutschland diskriminiert fühlen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Thank you.